Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Am vergangenen Sonntag ist der tschechische Ex-Präsident Václav Havel auf der Weltfriedenskonferenz in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur mit dem Hauptpreis geehrt worden. Der an ihn verliehene Preis für seinen unerschrockenen alltäglichen Einsatz im Kampf für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt und für seine Verdienste bei der Durchsetzung und Wahrung der Prinzipien der Freiheit und gegenseitigen Toleranz wurde in Havels Abwesenheit vom tschechischen Botschafter in Malaysia Vítězslav Grepl entgegengenommen. Das oberste Kontrollamt NKU in Tschechien will wegen des vom Schulministerium lancierten Projektes Internet in die Schulen Strafanzeige erstatten. Die Polizei soll untersuchen, wer verantwortlich dafür ist, dass mindestens 84 Millionen Kronen, umgerechnet rund 29 Millionen Euro, unwirtschaftlich verwendet worden seien, informierte am Dienstag eine Sprecherin des Kontrollamtes. In Anwesenheit von Hauptdarsteller Sean Connery hat der Fantasy-Abenteuerfilm Liga der außergewöhnlichen Gentlemen am Dienstagabend in Prag seine Europapremiere erlebt. Die Dreharbeiten vor genau einem Jahr in Prag hatten wegen des verheerenden Hochwassers der Moldau unterbrochen werden müssen. Unter dem Eindruck der Umweltkatastrophe wählte Connery die tschechische Hauptstadt vor einigen Wochen als Ort der Europapremiere und mit Spenden die Opfer der Überschwemmungen zu unterstützen. Die Einnahmen des Abends, umgerechnet rund 53.000 Euro, wurden vor der Filmvorführung dem Prager Oberbürgermeister Pavel Bem sowie Ex-Präsident Václav Havel und seiner Frau für ihre Stiftung Vision 97 überreicht. Der Tschechische Rat für Opfer des Naziregimes hat am Mittwoch in Prag ein Büro geöffnet, in dem Experten Menschen helfen werden, die während des Zweiten Weltkriegs um ihr Eigentum kamen und bislang erfolglos Entschädigungsanträge stellten. Diese Art der Entschädigung wird im Rahmen des deutschen Gesetzes über Entschädigung der Opfer des Naziregimes von der Internationalen Organisation für Migration erledigt. Der Tschechische Rat für die Opfer des Naziregimes ist der Meinung, dass die Organisation den Antragstellern nicht den entsprechenden Service bietet und deswegen weniger Menschen entschädigt werden, als dies möglich wäre. Die Hitzewelle hat am vergangenen Mittwoch in Tschechien einen neuen Höhepunkt erreicht. In einigen Orten der Tschechischen Republik wurden die bisherigen Temperaturrekorde gebrochen. Am Prager Clementinum wurde mit 36,8 Grad der Temperaturrekord aus dem Jahr 1861 gebrochen. In Pilsen-Bollewitz wurde eine Rekordtemperatur von 38,3 Grad gemessen. Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in Tschechien und Deutschland ist der tschechische Premier Wladimír Špidla Freitag im Grenzort Šmilka mit seinem sächsischen Amtskollegen Georg Milbrat zusammengetroffen. Hauptthema des Treffens war die Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz. Soweit die Wochenschau. Vor 35 Jahren, in der Nacht zum 21. August 1968, marschierten Truppen aus 5 Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei ein und beendeten damit den Prager Frühling. Welche Rolle spielte der tschechoslowakische Rundfunk in dieser Situation? Das erfahren Sie im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von Katrin Bock.
Der Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in der Nacht zum 21. August 1968 kam sowohl für die führenden Politiker als auch die Bevölkerung völlig überraschend. Man wusste wohl, dass Moskau das Programm des Prager Frühlings missbilligte, doch mit einer gewaltsamen Beendigung der Reformen rechnete niemand. Gegen 23 Uhr des 20. August 1968 informierte der damalige sowjetische Botschafter in Prag, Červonjenko, den tschechoslowakischen Staatspräsidenten Svoboda über den Beginn der Invasion. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei kam sofort zu einer Sondersitzung zusammen. In einer gegen 1 Uhr morgens verabschiedeten Resolution wurde der Einmarsch als widerrechtliche Invasion verurteilt. Nun galt es, der Bevölkerung so schnell wie möglich die Stellungnahme der Partei und Regierungsführung zu vermitteln. Und hier spielte der tschechoslowakische Rundfunk eine entscheidende Rolle. Gegen Mitternacht des 20. August 1968 wurden viele Bewohner von Prag durch ungewohnten Lärm geweckt. Zunächst war es Fluglärm, Dann folgten das Scheppern und Klirren von Panzerketten. In den Straßen in der Nähe des Prager Flughafens sah man aus den Fenstern die Panzerkolonnen Richtung Stadtzentrum rollen. Wer Zeuge dieser gespenstischen Vorgänge war, schaltete das Radiogerät ein. Schließlich wollte man wissen, was da geschah. Und tatsächlich gegen 1 Uhr morgens kündete der tschechoslowakische Rundfunk Sondernachrichten an. Weitere 30 Minuten später wurde die Erklärung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei verlesen. Doch nach wenigen Wörtern trat Funkstille ein. Den Rest jener Meldung hörten nur diejenigen, die den sogenannten Rundfunk per Draht eingeschaltet hatten. Denn dieser wurde im Gegensatz zu allen anderen Sendern des tschechoslowakischen Rundfunks nicht auf Befehl des für den Rundfunk zuständigen Funktionärs Karel Hoffmann abgestellt. In jenen ersten Stunden der Okkupation spielte der Rundfunk eine entscheidende Rolle. Die Kommunisten, die die Warschauer Pakttruppen ins Land gerufen und gehofft hatten, eine neue, Moskau-treue Regierung einzusetzen, wollten über den Rundfunk ihre Sicht der Dinge verbreiten und die Bevölkerung von der Richtigkeit des Einmarsches überzeugen. In ihrer Erklärung hieß es unter anderem:
Die Partei und Staatsfunktionäre der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik haben sich an die Sowjetunion und andere Bündnisstaaten mit der Bitte gewandt, dem tschechoslowakischen Brudervolk dringend Hilfe zu erweisen, einschließlich der Hilfe mit Streitkräften. Diese Bitte ist auf die Gefahr zurückzuführen, die der in der Tschechoslowakei bestehenden sozialistischen Ordnung von Seiten konterrevolutionärer Kräfte droht.
Doch als die zuständigen Funktionäre kurz nach Mitternacht das Funkhaus betraten, waren in diesem bereits Dutzende Redakteure und Techniker am Werk. Karel Hoffmann hatte zwar den Befehl zur Abstellung aller Sender gegeben, den Rundfunk per Draht, an dem immerhin 650.000 Geräte angeschlossen waren, hatte er aber schlichtweg vergessen. So konnten Tausende die wichtige Erklärung des Zentralkomitees in ihrer gesamten Länge hören.
Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny.
Gestern, am 20. August 1968 gegen 23 Uhr, haben Truppen der Sowjetunion, der Polnischen Volksrepublik, der Deutschen Demokratischen Republik, der Ungarischen Volksrepublik und der Bulgarischen Volksrepublik die Staatsgrenzen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik überschritten. Dies geschah ohne das Wissen des Präsidenten der Republik, des Vorsitzenden der Nationalversammlung, des Regierungsvorsitzenden und des Generalsekretärs des ZK der Partei. Das Präsidium des ZK der KPC achtet den Akt der Besetzung als widersprechend nicht nur den Grundprinzipien der Beziehungen zwischen den sozialistischen Staaten, sondern auch als eine Bestreitung der Grundnormen des internationalen Rechts.
Damit hatte der Rundfunk denjenigen, die den Prager Frühling beenden und eine neue, auf Moskauer Kurs eingeschworene Regierung einsetzen wollten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die offizielle Version der Moskau-treuen Kommunisten wurde nicht gesendet. Die Ernennung einer neuen Regierung kam nun nicht mehr in Frage. Karel Hoffmann, der damals den Befehl zum Abstellen der Sender gab, ist übrigens im Juni diesen Jahres für sein Vorgehen zu 4 Jahren Gefängnis wegen Amtsmissbrauch verurteilt worden. Am ersten Tag der Okkupation herrschte allgemein Verwirrung und Unklarheit. Wo war Dubček, wo die führenden Parteifunktionäre, wo die Regierung? In dieser Situation ergriff der tschechoslowakische Rundfunk die Initiative. Ununterbrochen informierten seine Mitarbeiter über den Verlauf der Invasion, veröffentlichten hunderte von Resolutionen von örtlichen Parteikomitees, Fabriken und Organisationen, die alle die Invasion ablehnten und sich geschlossen hinter Dubček und den Reformkurs stellten. Die Redakteure versuchten, Kontakt zu führenden Politikern herzustellen und riefen die Bevölkerung wiederholt zur Ruhe auf. Gegen 6 Uhr früh am 21. August gelang es, wenn auch nur indirekt, eine Erklärung des Parteivorsitzenden Alexander Dubček zu senden.
Mitbürgergenossen, wir haben für euch von Genosse Dubček eine Nachricht aus dem Gebäude des Zentralkomitees der Partei. Er bittet euch, ruhig zu sein, keine unüberlegten Dinge zu unternehmen. Er bittet euch, die entstandene Situation mit aller Würde zu tragen und grüßt euch alle.
2 Stunden später meldete sich Staatspräsident Ludwig Svoboda über Telefon im Rundfunk zu Wort.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich Ihnen nur Folgendes mitteilen. Als Präsident der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik wende ich mich mit der vollen Verantwortung, die ich mit dieser Funktion übernommen habe, an Sie und bitte Sie eindringlich, volle Besonnenheit und völlige Ruhe zu bewahren. Seien Sie sich Ihrer Bürgerpflicht und den Interessen unserer Republik bewusst und lassen Sie nicht zu, dass es zu unüberlegten Aktionen kommt.
Zu diesem Zeitpunkt wurden die Mitglieder der Parteiführung im Gebäude des Zentralkomitees von sowjetischen Soldaten festgehalten. Einige Minister waren verhaftet und an unbekannte Orte verschleppt worden. Eine Stunde nach dem abrupten Ende der Radiosendungen in der Nacht war der Rundfunk wieder auf Sendung. Die Untergebenen des Moskau-treuen Hoffmann ignorierten seine Befehle und schalteten die Sender wieder ein. Bereits seit dem frühen Morgen versammelten sich immer mehr Menschen vor dem Funkhaus in Avinoradskaja Straße in unmittelbarer Nähe des Prager Wenzelsplatzes. Mit ihren Körpern bildeten sie Barrikaden gegen die anrückenden Panzer. Die Berichterstattung des Rundfunks erfolgte live. Man schaute aus dem Fenster, rannte ins Studio und berichtete.
K rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji.
Dem Rundfunk nähern sich Einheiten, die anfangen scharf zu schießen. Langsam rücken sie die Vinohradskaja Straße hinauf und sind nur einige Dutzend Meter vom Eingang des Rundfunks entfernt. Am Haus gegenüber sind Einschüsse zu sehen. In Richtung Wenzelsplatz wurde eine Barrikade errichtet. Einige hundert Menschen versuchen mit ihren Körpern das Vorrücken der Panzer zu verhindern. Über dem Rundfunkgebäude kreisen Antonov-Flugzeuge. Der tschechoslowakische Rundfunk fordert alle auf, mit den Soldaten zu diskutieren, denn das ist unsere einzige Waffe.
Mindestens 10 Menschen starben am 21. August 1968 vor dem Rundfunkgebäude. Kurz vor 9 Uhr besetzten an jenem Morgen sowjetische Soldaten das Gebäude.
Prosím vás znovu, jménem pracovníků rozhlasu, nedělejte nic.
Im Namen der Rundfunkmitarbeiter bitte ich euch erneut, unternehmt nichts, was zu überflüssigen Blutvergießen führen könnte. Wartet darauf, dass sich unsere legale Regierung meldet. In der jetzigen Situation helfen wir niemanden, indem wir Barrikaden bauen oder andere Dinge unternehmen, die zu weiteren Zusammenstößen führen, die derzeit keinen Sinn haben. Das würde lediglich Opfer fordern. Darum bitten wir euch, Freunde, beruhigt euch. Geht nach Hause, derzeit hat es hier vor dem Rundfunk wirklich keinen Sinn.
Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se, nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl.
Die Redakteure verabschiedeten sich vorerst von ihren Zuhörern mit der tschechoslowakischen Hymne, die eine Technikerin gerade noch auflegen konnte, bevor Sowjetsoldaten mit Maschinengewehren in das Studio stürzten. Dann verstummte der Rundfunk, doch nur für ein paar Stunden. Es scheint eine glückliche Fügung gewesen zu sein, dass sowjetische Truppen das Rundfunkgebäude besetzten, die keine Ahnung vom Rundfunk hatten, lediglich ein paar Drähte aus den Wänden zogen und eine große Sendezentrale suchten. Und so wurde sozusagen unter den Augen und Ohren der sowjetischen Soldaten munter weiter aus einem kleinen, etwas abseits gelegenen Studio gesendet. Und das nicht nur in Tschechisch. Auch in anderen Sprachen wurde die Invasion verurteilt.
Sehr Freunde! In der CSSR gibt es keine Konterrevolution. Die Interessen des Sozialismus wurden in unserem Lande durch nichts gefährdet, sodass es keinen Grund zur Intervention gibt.
Bereits am 21. August 1968, dem ersten Tag der Okkupation, zeigte sich die Stärke des Rundfunks. Zum einen war es gelungen, den offiziellen Standpunkt der legitimen Regierung zu veröffentlichen. Zum anderen erfüllte der Rundfunk zwei weitere wichtige Aufgaben. Er rief ununterbrochen zu Ruhe und Vernunft auf und informierte nicht nur die tschechoslowakische Bevölkerung, sondern die ganze Welt über die widerrechtliche Invasion der Warschauer Pakttruppen. Dabei half natürlich auch Radio Prag.
This is Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting continuously.
Aus heutiger Sicht bestätigt sich die wichtige, ja entscheidende Rolle, die der Rundfunk in den ersten Stunden und Tagen der Okkupation gespielt hat. Die Initiatoren des Einmarsches konnten ihren Plan nicht so einfach wie gedacht erfüllen und mussten umdenken. Am Ende siegte Moskau trotzdem und die Zeit der Normalisierung begann. Dutzende von Rundfunkmitarbeitern wurden entlassen. Doch der passive Widerstand jener Augusttage gehört noch heute zu den Kapiteln der tschechoslowakischen Geschichte, auf die man stolz ist.
In der letzten Ausgabe von Reiseland Tschechien haben wir Sie ins Buchmuseum in Žďárna Cázavo begleitet. Es ist in einem ehemaligen Kloster untergebracht, das am Ende des 18. Jahrhunderts in ein Schloss umgewandelt wurde. Margita Maurová hat vor kurzem den heutigen Schlossherrn Radslav Kinský besucht und sich mit ihm über das Schloss, die umliegende Herrschaft und sein eigenes Leben unterhalten.
Reiseland Tschechien.
Wir treffen uns heute in Žďárna Cázavo in ihrem jetzigen Sitz. Sie wurden aber nicht hier geboren, sondern anderswo in Böhmen, in Ostböhmen. Können Sie sich an Ihre Kindheit erinnern?
Ja, bestimmt. Also meine Kindheit war in der Chlumetzer Gegend, in der Königgrätzer Gegend eigentlich, wo mein Vater also seine Besitzungen gehabt hat. Hier in Žďár haben die Besitzungen meiner Mutter gehört. Das hat sie geerbt von ihren Tanten. Und die Kindheit war hauptsächlich mit der Pferdezucht verbunden. Und wir haben viel geritten und waren sehr sportlich angelegt. Mein Vater hat auch sehr gut Tennis gespielt und hat immer die Chlumetzer, den Chlumetzer Tennisclub also gefördert. Und dann natürlich ist der Krieg gekommen und dann natürlich war aus.
Bis wann haben Sie in Chlumec gelebt?
Bis 58 eigentlich. Also ich habe schon dann in Prag gearbeitet, aber immer fürs Wochenende bin ich zurück nach Chlumec gereist und mit den dortigen Leuten war ich sehr verwurzelt und zusammengewachsen.
Sie gehören zu einem altertümlichen böhmischen Adelsgeschlecht. Wie war das Leben des Adels zur Zeit der Ersten Republik?
Zur Zeit der Ersten Republik, also es war erst eine Bodenreform im Jahr, in den 20er Jahren, die aber immer noch einen gewissen Teil der Besitzungen dem Besitzer gelassen hat. Und mein Vater war sehr tätig im Sport und im Rennwesen. Er war Präsident vom Jockey Club, vom Prager Jockey Club und hat also gute Beziehungen mit den Behörden und mit der damaligen Gesellschaft gehabt.
Ihr Vater hat sich aber auch in der Gesellschaft sehr engagiert, auch politisch eigentlich mit der Erklärung oder Deklaration.
Ja, also es war eine Deklaration der Mitglieder der tschechischen historischen Familien, weil wir haben nicht also den Termin Aristokratie oder Adel benutzt, aber es waren die Nachkommen der historischen Familien, die sich gegen Abschaffung der tschechischen Staatlichkeit geäußert haben und sie haben sich zur tschechischen Nation also bekannt.
Das war im Jahre 1938. Genau. Wie waren die Folgen dieser Tat?
Und dann nachher hat der Reichsprotektor Heydrich oder Reichsprotektor Stellvertreter hat ein Gesetz also unterschrieben, dass also auf alle Besitzungen dieser Mitglieder des, man kann sagen, des böhmischen Adels die Zwangsverwaltung gegeben hat. Und dadurch waren die Besitzungen beschlagnahmt.
Ja, wie war Ihr weiteres Schicksal nach dem Krieg?
Na dann haben wir, ich war im, meinen Militärdienst habe ich gemacht in Pardubitz bei der Kavallerie und war in der Offiziersschule und dann haben sie mich natürlich im Bogen herausgeschmissen und da habe ich bei den Pferden, bei unserer Pferdezucht gearbeitet als Pferdepfleger Und das hat also 6 Jahre gedauert und dann habe ich noch extern studiert, Tierheilkunde studiert in Brünn.
Ihre Eltern haben bereits im Jahre 1948 die Tschechoslowakei verlassen. Sie sind noch 10 Jahre geblieben. Woran haben Sie damals gedacht?
Ja, man konnte natürlich im Jahr 1948 nicht genau wissen, wie die Zukunft ausschauen wird. Und meine Schwester, die ist geflogen mit 2 Kindern nach dem Westen. Und das habe ich ein bisschen arrangiert, damit sie also herauskommt. Und ich konnte also schwer damals mit ihr fahren, weil ich bin ein bisschen auffällig und auffallend. Und dadurch hat man mir gesagt, eher nicht sich zu zeigen bei der Grenze, weil man könnte mich erwischen.
Aber Sie haben im Kopf doch gehabt, Sie haben geplant, irgendwann auch nach dem Westen zu gehen.
Mit der Zeit natürlich hat man auch an das gedacht.
Und wie war es weiter? Sie haben in Frankreich gelebt.
In Frankreich habe ich geheiratet. Meine Frau ist hier in Saar mit mir. Und wir haben 2 Kinder, 2 Buben gehabt. Und einer arbeitet in Prag, der zweite, der jüngere, der hat 3 Jahre in Prag gearbeitet und er ist bei der Crédit Lyonnais Bank angestellt und ist jetzt wieder zurück in Paris. Und jetzt ist er hier eigentlich auf seine Ferien und mit den Kindern.
Als die politische Wende in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 kam, haben Sie sofort an die Rückkehr gedacht?
Ja, wir haben natürlich hier und da, wir haben nie gewusst, wann das eigentlich geschehen wird. Und es könnte auch überhaupt nicht geschehen, nicht wahr? Das war wirklich eine Überraschung. Und dann war dieses Gesetz 229/91, nicht wahr, abgestimmt und da habe ich mich gekümmert um die Restitution und das ist also einwandfrei durchgelaufen und seitdem sind wir hier.
In welchem Zustand haben Sie hier das Schloss und die Herrschaft, die Wälder vorgefunden?
Also die Gebäude, das Schloss war in ziemlich schlechtem Zustand. Also wir haben alle Dächer neu machen müssen, Fassaden und Fenster und alles das. Das hat man also jedes Jahr immer verbessert. Und die Wälder waren in ziemlich gutem Zustand, weil es war eine geschützte Region hier. Und es sind hauptsächlich Fichtenwälder. Und eigentlich die Wälder waren in besserem Zustand als in anderen Gebieten der Tschechischen oder Tschechoslowakischen Republik damals.
Im Schloss befand sich seit Jahren ein Museum, das Museum der Bücher. Das ist hier geblieben.
Ja, das Buchmuseum, das also ist ein Teil eigentlich des Nationalmuseums, Prager Nationalmuseums. Und das haben schon meine Eltern eigentlich besprochen mit dem Nationalmuseum. Aber dann waren natürlich die Jahre der verschiedenen Prozesse und so haben sie andere Sorgen gehabt. Und erst dann später im Jahr 7 und es ist jetzt ungefähr 45 Jahre hier, dieses Museum. Und das haben wir natürlich hier gelassen und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum. Der Generaldirektor hat mich in den Rat des Nationalmuseums ernannt und da haben wir also eigentlich keine Probleme. Und wir möchten also allen Touristen, die aus Deutschland oder Österreich kommen, also sagen, dass es wirklich dafür steht, dieses Museum zu besichtigen.
Gibt es noch etwas, was hier zu besichtigen ist, was der Öffentlichkeit zugänglich ist?
Es sind da andere Ausstellungen noch. Es ist hier eine Ausstellung, die 300 Jahre der Existenz der Klaviere also erläutert. Und es ist dort ein Klavier vom Smetana auch ausgestellt. Und die Sammlung gehört dem Nationalmuseum, aber wir haben hier gewisse Räume zur Verfügung gestellt und es ist eine der besten, der schönsten Musikausstellungen eigentlich in Böhmen. Und außerdem haben wir eine kleine Familienausstellung auch und das hat die Firma Jazz, das ist die größte Industriefirma in Saar, mit der wir zusammenarbeiten und die kümmern sich um auch die Besichtigungen der anderen Kulturgebäude hier, wie die Kapelle vom heiligen Johann Nepomuk hier, die eigentlich vom Santini gebaut wurde und die unter dem Schutz vom UNESCO steht.
Das Gebäude des Schlosses hat eigentlich eine sehr alte Tradition und geht auf ein Kloster zurück.
Also es wurde vom Zisterzianerorden, das ein Abzweig des Benediktinerorden ist, eigentlich im 13. Jahrhundert gegründet. Es waren drei Brände, also natürlich die Gebäude sind anders, als sie vor 800 Jahren waren. Und im Jahr 1784 hat Josef II. Das Kloster geschlossen, aufgelöst und dann ist es unter den sogenannten Kirchenfond gekommen und dann hat es unser Vorfahre Bratislav von Mitrovic gekauft für seine Enkelin, meine Urgroßmutter Clotilde Klamm-Gallas, die Dietrichstein geboren ist aus Minikolsburg, Mikulov. Und seitdem ist es in der Familie von meiner Mutter.
Sie haben Anfang der 90er Jahre den Besitz wieder übernommen. Fühlen Sie eine gewisse Verpflichtung zu diesem Besitz, gegenüber diesem Besitz?
Bestimmt, wenn man mehrere Generationen auf einem Besitz sitzt, also hat man vielleicht eine andere Beziehung zum Besitz. Also wenn es jemand kauft, wie man Schuhe kauft oder wie man ein Hemd kauft, und das kann man wieder wegschmeißen oder verkaufen. Aber für uns ist es natürlich etwas anders und es ist eine Verpflichtung, bestimmt.
Mit der Senderei Reiseland Tschechien mit und von Markéta Maurová ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13.